Für die Kurzpredigt heute möchte ich über ein Thema sprechen, das die Gemeinde Gottes schon immer beeinträchtigt hat, das natürlich auch heute immer wieder auftritt. Es geht um das Thema Rebellion in der Kirche und was, wenn man es wirklich begreift, auch eine Rebellion gegen Gott ist. Der Teufel hat damit angefangen und wir wissen, dass er eines Tages so viel von sich selbst und seinen Fähigkeiten gehalten hat, dass er geglaubt hat, sich zumindest auf eine Ebene mit Gott stellen zu können als höchste Autorität. Dass er sich also nicht unterordnen müsste. Und ein weiteres Beispiel ist die Rebellion Korahs, von der wir in 4. Mose Kapitel 16 lesen. 4. Mose Kapitel 16, und wir lesen die Verse 1 bis 3. 4. Mose 16 und Vers 1. Und Korah, der Sohn Lishas, des Sohnes Kahats, des Sohnes Levis, nahm Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und Ohn, den Sohn Pelets, die Söhne Rubens. Und sie empörten sich mit Mose, samt 250 Männern aus den Kindern Israel, Hauptleute der Gemeinde, berufene in der Versammlung angesehene Männer. Und sie versammelten sich wieder Mose und Aaron und sprachen zu ihnen, ihr beansprucht zu viel, denn die ganze Gemeinde ist überall heil und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Und wir kennen den weiteren Verlauf dieser Geschichte, dass nämlich Gott eindeutig klar gemacht hat, was er von dieser Rebellion hielt und dass diese Personen alle, die sich mit diesen zusammengetan hatten, letztlich vernichtet wurden. Was war ihre Motivation? Wir sehen zum einen, dass es ein Mann war, der sich selbst zum Führer gemacht hat. Er war nicht durch Gott berufen oder durch Moses für ein Amt ausgewählt worden. Wir erfahren nur in 2. Mose Kapitel 6 und Verse 18 bis 21, dass Korah mit Mose und Aaron verwandt war. Er war nämlich ein Cousin von ihnen. Zum anderen hat er dann nicht mit seinen Bedenken mit Mose unter vier Augen gesprochen, sondern er hat sich bereitwillige Verbündete gesucht, nämlich Datan und Abiram, was schnell unter die Rubrik Tratschen fallen kann, weil dann untereinander und hinter dem Rücken der Betroffenen geredet wurde. Und um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hat er sich mit führenden Männern in Israel zusammengerottet, um erst dann Mose öffentlich herauszufordern. Und hat sich damit natürlich auch direkter Kritik entzogen, weil ja ihm so viele zugestimmt haben. Und wir können uns auch überlegen, ob das vielleicht in diesem Fall nicht, aber in manchen Rebellionen der Fall ist, dass die Idee vielleicht auch nicht von Korah ausgegangen ist, sondern dass vielleicht Datan oder Abiram oder einer, der heute so handeln würde, zu Korah gesagt hat. Korah, ich mag Mose auch nicht und wie wäre es, wenn du das machen könntest? Ich würde dich unterstützen. Also je nachdem, wie es gelaufen ist, aber Korah hat sich eben dieses Amt dann selbst angemaßt. Und die Begründung war eben, wie wir gelesen haben, dass er glaubte, mindestens genauso zum Führen geeignet und legitimiert zu sein wie Mose und Aaron. Und dass wohl viele andere ihn befürworten würden. Ich bin ja nun schon relativ länger in der Kirche, habe in den letzten 40 Jahren auch zwei Rebellionen miterlebt und von weiteren gehört. Die Motivation war aber immer dieselbe. Männer, die relativ neu in der Gemeinde waren, haben geglaubt, die Gemeinde besser führen zu können als diejenigen, die bereits durch Ordination dazu berufen waren. Zugrunde lag also nicht ein demütiges Dienen für Gott nach seinen gegebenen Strukturen, sondern ihr Eigenwille und Hochmut, sich selbst für besser geeignet zu handeln. Machtstreben und das Streben nach Anerkennung kann man vermuten, auch wenn keine dieser Personen jemals zugegeben hätte, dass das der Fall ist. Wohl aber klang immer durch, ich weiß es besser und so sehe ich das, weil ich es ja besser weiß, als sogar die Führenden in der Kirche, kann ich euch den Weg weisen, wie Korah. Am Ende führte aber jede Rebellion in eine Sackgasse, wenn nicht sogar auf Abwege. Nun ist natürlich keiner von uns Mose, aber auf der anderen Seite ist auch keiner von uns Korah oder einer der Hauptleute in der Gemeinde Gottes. Wir sehen, dass Rebellion eine der Wesensarten des Satans ist. Und der Satan arbeitet sehr unterschwellig. Wir mögen uns selbst einreden, dass wir die besten Motive haben. Aber dennoch kann es passieren, dass wir im Endeffekt gegen Gott rebellieren. Das zeigt sich insbesondere, wenn wir unsere Konflikte mit anderen im Volk Gottes eben unterschwellig besprechen, sodass wir nicht die klare biblische Reihenfolge einhalten, die in Matthäus 18, Verse 15 bis 17 ja vorgegeben ist. Nämlich zuallererst direkt und unter vier Augen die Person anzusprechen, mit der wir ein Problem haben. Und das eigene Empfinden einfach mal anzusprechen und zu klären versuchen, sondern dass er eben wie Korah hinter dem Rücken von Mose über Mose und seine Führung gelästert hat, auch unseren Unmut gegenüber Dritten äußern, um uns besser zu fühlen, ohne aber den Mut zu haben, direkt und auf eigenes Risiko mit der Person zu reden, mit der wir ein Problem haben. Tratschen ist reines Gift für die Beziehungen und dem Satan ist nichts lieber, als dass Beziehungen in der Gemeinde vergiftet werden, was Zwietracht, Misstrauen und Spaltungen hervorbringen kann. Wir müssen wirklich bedenken, dass wir uns in dieser Zeit in einer Prüfung befinden. Es ist wie in der Schule, nachdem wir unseren Stoff ja gelernt haben oder gelernt haben sollten. Und ich habe ja auch schon 2 Predigten über Matthäus 18, Vers 15 bis 17 gegeben. Hirten und Schafe werden hier also gleichermaßen geprüft. Gott gibt uns eine Situation vor und er beobachtet, wie wir reagieren. Fragen wir uns also, was mache ich, wenn es nicht nach meiner Nase läuft? Wenn es nicht so läuft, wie ich es sehe und ich glaube, es besser machen zu können. Oder ich sehe mich aus irgendeinem Grund nicht in der Lage, etwas zu verbessern zu können. Was mache ich dann? Gott hat in der Kirche eine Struktur vorgegeben. Akzeptieren wir diese und unterstützen sie, auch in ihrer menschlichen Schwachheit? Oder versuchen wir durch eigenmächtiges Handeln informelle Führungsstrukturen zu schaffen, uns Verbündete zu suchen und hinter dem Rücken der Führung zu handeln? Und dabei geht es bei weitem nicht nur um die Prediger. In früheren Jahren erwähnte Herr Meredith öfter sogenannte, fast schon legendäre Kaffeekannenkriege. Da gab es Streit unter Schwestern in der Gemeinde, wer den Kaffee für die Gemeinschaft nach der Versammlung bringen dürfe. Jede übertragene Aufgabe und Verantwortung scheint Leuten Anlass zu geben, zu der Annahme, dass sie es irgendwie besser könnten und dann besser geeignet wären. Und es kommt immer zum selben Argument wie bei Korah. Warum du, Mose? Ich bin genauso dazu fähig und ich habe so viele Männer hinter mir, die mir das bestätigen. Wir haben so unglaublich wenig Zeit, die uns noch bleibt. Es kann gut sein, dass dies für manche bereits die Abschlussprüfung ist. Aber vielleicht ist es nur eine Zwischenprüfung. Aber wie wir abschneiden, entscheidet darüber, wie es mit uns weitergeht. Und da wird jeder persönlich geprüft. Wir können am Ende nicht sagen, Gott, die von dir eingesetzte Führung war zu schlecht. Du hast bestimmt gewollt, dass ich das Ruder übernehme, weil ich so viel weiß, weil ich so viel Lebenserfahrung habe. Du hast mich ja bestimmt dazu berufen, dass ich jetzt die Führung übernehmen soll. Wir sehen, wie jede Rebellion gegen Gottes eingesetzte Führende gleichzeitig eine Anklage gegen Gott ist, dass er irgendwie einen Fehler gemacht hätte und uns berufen hat, um diesen Fehler auszubügeln. Im Fall von Korah wurde überdeutlich, welche Spaltung im Volk jetzt stand, und Gott hat deutlich gemacht, was er von Korahs Verhalten gehalten hat. Satan hat sein Urteil empfangen, und jeder, der in dieser Einstellung der Rebellion verharrt, auch wenn wir sie oft natürlich für uns selbst verleugnen und unser Verhalten schönreden, dem droht dasselbe Urteil. Das eigene Herz, die eigene fleischliche Gesinnung ist trügerisch, wie wir aus Jeremia 17, Vers 9 wissen. Wir täuschen uns gerne selbst. Und gerade deshalb sollten wir uns immer wieder prüfen und uns selbst zur Demut und zur Unterordnung unter Gottes Lebensweise zurückbringen. Das lernen wir aus den Frühlingsfesttagen. Also überlegen wir, wie könnte es im ewigen Leben jemals Frieden geben, wenn es Personen gibt, die, wenn auch unterschwellig, der Meinung sind, dass sie es besser könnten als Gott oder die von ihm eingesetzten Strukturen. Es geht einfach nicht. Ich weiß wohl, dass meine eigene menschliche Schwäche, meine Erlebnisse möglicherweise dazu beitragen, dass ich nicht gerne autoritär auftrete. Ich versuche auch, Probleme unter 4 Augen zu klären, damit niemand öffentlich bloßgestellt wird. Aber auch wenn manche diese Schwäche sehen, vielleicht ist es auch, aber vielleicht bin ich extra deswegen hier, weil Gott beobachtet, wie andere darauf reagieren. Es kann sein, dass es manche als Schwäche ansehen und vielleicht ist es das auch. Vielleicht lässt es Gott dadurch geradezu, um uns zu testen. Gott sieht das Herz und lässt manchmal Dinge laufen, damit die Einstellung offensichtlich wird. Und es geht dabei insbesondere darum, dass wir uns selbst erkennen. Dass wir erkennen, welche Abgründe in uns bestehen könnten, wo wir dem Satan eine Angriffsfläche bieten, wo der Satan uns zu Fall bringen könnte und wir zum Stein des Anstoßes werden könnten, wodurch vielleicht auch andere zu Fall gebracht werden. Ich selbst habe auch mal so rebellisch gehandelt und im Endergebnis hat die Kirche einen örtlichen Ältesten und ein paar Mitglieder verloren, was natürlich nie meine Absicht war und auch unerwartet kam, aber es ist so gekommen. Ich habe gelernt, dass man Recht haben kann und doch im Unrecht sein kann, weil man eben unrichtig handelt. Prinzipientreu ist im Grunde nicht schlecht, aber ich habe gelernt, dass wir vorsichtig damit sein müssen, Probleme auf eigene Faust und mit eigenen Mitteln zu lösen. Probleme, die eigentlich Gott lösen soll. Und Gebet und Demut mit Langmut und Geduld gehen manchmal einfach viel weiter. Ich hatte in dieser Sache zwar recht, aber durch mein eigenwilliges und vorschnelles Handeln ist es letztlich doch nicht gut ausgegangen. Wie wenn ich vielleicht mehr auf Gottes Zeitplan und Führung vertraut hätte. Herr Apatian hat mir damals klar gemacht, dass ich anmaßend gehandelt hatte. Und er führte 5. Mose Kapitel 17 und Verse 11 bis 13 an. Das lesen wir auch. 5. Mose Kapitel 17 und Verse 11 bis 13. Wie heißt es? 5. Mose 17, Vers 11. Nach dem Gesetze, das sie dich lehren und nach dem Urteil, das sie dir fällen, sollst du handeln. Du sollst von der Erkenntnis, die sie eröffnen, weder zur rechten noch zur linken abweichen. Und wenn jemand so vermessen wäre, so anmaßend, dass er dem Priester, der das selbst dem Herrn, deinem Gott, dient, oder dem Richter nicht gehorchte, der soll sterben. Also sollst du das Böse aus Israel ausrotten, dass alles Volk es höre und sich fürchte und nicht mehr vermessen handle. Niemals wäre mir damals in den Sinn gekommen, denn es war ja auch gar nicht meine Absicht. Ich wollte nur aus meiner Sicht ungerecht behandelten Geschwistern helfen. Aber irgendwann später, eigentlich viel zu spät, habe ich verstanden, dass Herr Apatian recht gehabt hat. Es war vermessen, mir selbst die Rolle anzueignen, Situationen zu richten und nach meinem Urteil zu handeln, entgegen dem, was die Kirchenführung damals entschieden hatte. Ich weiß also, wie es sich auf beiden Seiten anfühlt. Ich habe daraus gelernt und sehe deswegen viel mehr über im Endeffekt geringfügige Fehler hinweg, um dem Werk Gottes trotzdem dienen zu können. Gott prüft uns alle und niemand ist vollkommen, das weiß ich selbst sehr gut. Manche Leute haben so viel Charisma und ein Auftreten, dass sich alle auf sie konzentrieren, wenn sie einen Raum betreten. So ein Typ bin ich halt nicht und ich werde es auch nie sein. Ich glaube, wir sitzen alle im selben Boot und unsere aller Augen sollten auf Gott und Jesus Christus gerichtet sein. Wir haben also die Entscheidung, wie ich es auch schon gesagt habe, was machen wir, wenn es nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Ich habe vor einiger Zeit auch das Beispiel von Trapezkünstlern angeführt. Wir können uns entscheiden, uns dann zu den passiven Zuschauern zu setzen. Wir können auch einen anderen Zirkus aufsuchen, um uns dort mit unseren Fähigkeiten zu präsentieren. Aber manche entscheiden sich eben auch dafür, absichtlich oder unabsichtlich, bewusst oder nicht, andere vom Trapez zu schubsen, sie anzuschwärzen, damit sie selbst zeigen können, wie toll sie sind. Aber wir haben auch die Wahl, einander in unseren Schwächen anzunehmen und zu tragen, während wir in dem bleiben, worin Gott uns eingesetzt hat. Und Gott wird niemanden in eine Führungsposition einsetzen, nur weil die Person gute Fähigkeiten hat, weil sie vielleicht gut reden kann, viel Lebenserfahrung hat oder viel von sich selbst hält. Er schaut immer zuerst auf das Herz. Auf eine belehrbare, demütige Einstellung der echten Fürsorge für das Wohl der anderen. Lesen wir 1. Korinther Kapitel 8 und Vers 1. 1. Korinther Kapitel 8 und Vers 1 heißt es nämlich, betreffend der Götzenopfer aber wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Das betrifft natürlich alle Bereiche, in denen wir Erkenntnis ja haben. Und dann heißt es weiter, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wer meint also mehr zu wissen, mehr zu können, mehr Lebenserfahrung zu haben als andere, ist immer in der Gefahr, sich selbst hervorzutun, anderen seine Fähigkeiten zeigen zu wollen, letztlich auch etwas gelten zu wollen. Und da macht es keinen Unterschied, ob das offen geschieht oder durch informelle Kontakte hinter dem Rücken, wo man einen Bruder oder eine Schwester schlecht macht, ohne dass die Person selbst Gelegenheit hat, sich dazu zu äußern. Wie gesagt, das ist reines Gift für jede zwischenmenschliche Beziehung. Jesus sagt in Markus Kapitel 10 und Verse 42 bis 43, lesen wir das, Markus Kapitel 10 und Vers 42, da heißt es, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Völker gelten, sie herrisch behandeln und dass ihre Großen sie vergewaltigen. Vers 43, unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und das bedeutet nicht, dass wir denken, ich will euer Führer sein, deswegen muss ich jetzt erstmal eine Zeit lang dienen, muss mich erstmal als demütig erweisen, damit ich bald führen kann. Sondern es ist genau andersrum. Nur wer die Einstellung selbstlosen Dienens und erbauender Liebe praktiziert, ohne damit eine Position anzustreben, formell oder informell, wird von Gott zu größerem gebraucht werden können. Es geht nicht darum, zuerst eine Zeit lang zu dienen, um danach herrschen zu können, sondern es ist gleichzeitig. Wer am meisten dient, wird bei Gott am größten angesehen. In Gottes Kirche ist Gott das Maß der Beurteilung und nicht menschliche Ideen. genau dazu dienen auch kirchliche Gegebenheiten, vielleicht besonders intensiv in einer kleinen Gruppe wie uns, wo man sich auch nicht aus dem Weg geht. Gott prüft uns, wie er Abraham prüft. Wenn wir uns entschieden haben, kann er sagen, wie bei Abraham, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Oder eben nicht, das ist unsere Entscheidung. Und Paulus gab uns diese Warnung in 1. Korinther Kapitel 10 und Verse 10 bis 12. Ich lese mal die letzte Schriftstelle, 1. Korinther Kapitel 10, Verse 10 bis 12. 1. Korinther 10 und Vers 10, murrt auch nicht, oder lästert nicht untereinander, murrt auch nicht, gleich wie etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Das alles, was jenen widerfuhr, zum Beispiel dem Satan oder Korah, Datan, Abiram und so vielen anderen, ist ein Vorbild und wurde zur Warnung geschrieben für uns, auf welche das Ende des Zeitalters gekommen ist. Das sind also wir heute. In Vers 12, darum, wer sich dünkt, er stehe, wer glaubt, er sei hoch bei Gott angesehen, er könne in eine Gemeinde besser leiten, weiß mehr, kann mehr, hat mehr Lebenserfahrung und Urteilsvermögen, kann sich ein Urteil über andere erlauben, weil man selbst so geistig so viel weiter ist. Wer sich dünkt, er stehe, der sehe wohl zu, dass er nicht falle. Und die Gefahr des Fallens ist dann gerade sehr groß. Gott kann unsere Fähigkeiten nur gebrauchen, wenn der Charakter stimmt. Niemand von uns wurde wegen seiner Fähigkeiten berufen, sondern weil Gott in uns das Potenzial sieht, sich seiner Regierung und Lebensweise unterzuordnen. Dann, wenn wir diese Prüfung bestanden haben, dann können wir zu Gottes gegebener Zeit auch unsere Fähigkeiten anwenden.